Beim Reformationsfest dreht sich in diesem Jahr alles um den Reichstag in Worms vor genau 500 Jahren. Dazu die Predigt aus den lutherischen Kirchen in Homberg und Schlierbach. Herzlich willkommen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Im Zentrum der heutigen Predigt steht ausnahmsweise mal kein Bibelwort, sondern wir betrachten die Schlusspassage, mit der Martin Luther am 18. April 1521 vor 500 Jahren seine Rede vor dem Reichstag in Worms beendet hat. Da also Eure Majestät und Eure Herrschaften eine einfache Antwort fordern, werde ich diese in folgender Weise ungehörnt und ungezähnt geben. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schriften oder einen klaren Vernunftgrund überzeugt werde. Denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, weil es feststeht, dass sie des Öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben. Dann kann und will ich nicht irgendetwas widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch lauter ist. Durch die von mir angeführten Schriften bin ich schon besiegt und mit meinem Gewissen gefangen in Gottes Wort. Der Herr segne diese Worte an unseren Herzen. Amen. Vor 500 Jahren. Seit Januar tagte bereits der Reichstag im kleinen Städtchen Worms. Alle wichtigen europäischen Nationen waren vertreten, Hochadel und Geistlichkeit, viele von ihnen verwandt und verschwägert. An der Spitze der erst 21 Jahre alte Kaiser Karl V., König von Spanien, aufgewachsen in den Niederlanden und ein Jahr zuvor zum Kaiser gekrönt. Etliches war schon verhandelt worden in Worms, etwa die Aufteilung des Reiches zwischen Karl in Spanien und seinem Bruder Ferdinand in Österreich. Auch die Reichsmatrikelordnung war in Worms erdacht worden. Sie legte fest, in welchem Umfang die einzelnen Territorien Steuer- und Verteidigungsleistungen für das Reich zu erbringen hatten. Und nun, nach all diesen wochenlangen Debatten, zu allem Überfluss auch noch die Sache mit diesem Luther. Der war vom Papst bereits exkommuniziert, also aus der Kirche ausgeschlossen worden. Normalerweise hätte das bedeutet, dass nun nach der kirchlichen auch automatisch die staatliche Reichsacht verhängt wird. Aber hier kommt es schon zur ersten Besonderheit. Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen hatte dafür gesorgt, dass Luther erst noch vor dem Reichstag angehört wird. So kam es also zum Showdown von Worms. Und der war nicht nur für die Kirche, sondern auch für die Geschichte von Rechtssystem, Demokratie und Medien ein Wendepunkt. Die kleine Stadt war für einige Monate zum Nabel Europas geworden. Ihre Einwohnerzahl hatte sich verdoppelt. Rund 80 Fürsten, 130 Grafen, 15 städtische Botschafter waren anwesend. Alle natürlich plus Beratern und Entourage. Allein Philipp von Hessen war im Januar mit 400 gerüsteten Reitern und 200 Adligen und Bediensteten angereist. Die Stadt war also rappelvoll und da nicht immer alle den Verhandlungen gelauscht haben dürften, war auch entsprechender Betrieb in den Kneipen und sonstigen Vergnügungsstätten der Stadt. Berichte sprechen von rund 3 bis 4 Ermordeten pro Nacht. In dieses Pulverfass kommt Martin Luther auf weiten Wegen von Wittenberg angereist und auch in Worms immer von Personenschützern umgeben. Er war erst am 16. April angekommen, schon am nächsten Morgen begann das erste Verhör. Nun werden Fragen gestellt und Reden gehalten. Luther war noch mal beim Friseur, was eine wichtige Information ist, denn sein Beraterteam hatte wohl kurzfristig die Strategie geändert. Zu Hause in Wittenberg hatte Lukas Cranach noch einen Kupferstich angefertigt mit Luther in der Kleidung eines Gelehrten der Universität. Das war vor der Abreise. In Worms dann wählte man das Image des einfachen Augustinermönches. Dazu braucht es einen Friseur, der die Mönchstonsur nachschnitt. Und Cranach fertigte ein neues Bild an. Wirklich. Bei so viel auch äußerer Vorbereitung dürfen wir davon ausgehen, dass jedes Wort, das Luther sprach, genau bedacht und vorher abgewogen war. Er hielt lange Reden, machte detaillierte Ausführungen, bis die Leute genervt waren und sagten, er solle doch nicht immer so viel herumreden, sondern sich klipp und klar ausdrücken. Da also Eure Majestät und Eure Herrschaften eine einfache Antwort fordern, werde ich diese in folgender Weise ungehörnt und ungezähnt geben. Seine Rede war eine Ungeheuerlichkeit. Sie markiert eine Zeitenwende in der Geschichte Mitteleuropas. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schriften oder einen klaren Vernunftgrund überzeugt werde, kann und will ich nicht irgendetwas widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch lauter ist. Für die Juristen hieß das, er fordert ein, dass zuerst der Kläger seinen Vorwurf zu beweisen hat und nicht der Angeklagte seine Unschuld. Die Grundlage unseres heutigen Rechtsverständnisses, der jemand anderem etwas vorwirft, muss seinen Vorwurf beweisen. Und solange dies nicht bewiesen ist, gilt der Angeklagte als unschuldig. Erscheint uns normal, war damals aber eine lebensbedrohliche Frechheit gegenüber dem Kaiser. Und auch heute, wenn wir mal ehrlich sind, tun wir uns ja oft schwer genug damit, wenn Medien und Öffentlichkeit und allgemeines Gequatsche schon oft ein Urteil gefällt haben, bevor irgendetwas bewiesen ist. Und das andere? Luther pocht darauf, dass er nicht gegen sein Gewissen handeln kann und wird. Sein Gewissen aber, das ist nicht irgendetwas, was er sich gerade so ausgedacht hat. Das sind keine Gefühle, die ihm irgendwie so gekommen sind. Das sind auch keine Vermutungen, sondern für sein Gewissen gibt es einen klaren Maßstab, die Zeugnisse der Heiligen Schrift und der Vernunft. Nicht das, was Papst und Konzilien oder andere Autoritäten sagen, auch nicht das, was in der Zeitung steht oder irgendwo im Internet, sondern die einzige Instanz ist die Bibel. Im Verhältnis zwischen einem Menschen und seinem Gott geht es um das, was Gott jedem Einzelnen von uns durch sein Wort zu sagen hat. Und das hatte Gott schon gesagt. Durch die von mir angeführten Schriften bin ich schon besiegt und mit meinem Gewissen gefangen in Gottes Wort, sagt Luther. Martin Luther will nur nach seinem Gewissen handeln. Alles basiert auf dem, was er in der Bibel liest, nicht mehr und nicht weniger. Keine göttliche Eingebung, keine frommen Gefühle, sondern ganz sachlich. Der Maßstab aller Dinge ist die Bibel. Uns liegen etliche Berichte vor von den Ereignissen in Worms, denn die vielen Delegationen haben ja alle auch Depeschen geschrieben nach Hause, mit denen sie wiederum die Regierungen auf dem Laufenden gehalten haben. Und so wissen wir, nach Luthers Rede gab es keinen Tumult. Vermutlich, so vermuten die Forscher, hat der junge spanische Kaiser gar nicht so genau verstanden und begriffen, was Luther da gerade gesagt hatte und was das für seine Politik bedeutete. Es folgten 10 Tage mit Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen. Die Delegationen verschiedener Lager berieten sich hin und her. Aber egal, wie man es drehte und wendete, egal, was man Luther anbot, er pochte auf seinem Grundsatz, ihr müsst es mir aus der Bibel beweisen. Allein die Schrift, sola scriptura, wie es auf Lateinisch heißt und heute in Oberursel an unserer Hochschule über der Tür steht. Am Ende hatten alle die Nase voll. Der Kaiser lässt Luther ausrichten, er solle schnellstmöglich abreisen und habe 3 Wochen freies Geleit. Mit kursächsischen Bodyguards und kaiserlichem Herold verlässt er Worms und weiß zu diesem Zeitpunkt schon, dass er bald aus dem Verkehr gezogen wird, zum Schutz undercover auf der Wartburg. Auch dem Kaiser reicht es vorerst mit der deutschen Politik. Er kommt erst 9 Jahre später zum Reichstag in Speyer wieder zurück. Die eigentliche Sensation aber ist, da hat sich jemand gegen Papst und Kaiser gestellt, da wurde jemand verurteilt, aber er hat am Ende überlebt. Da ging es dem tschechischen Reformer Jan Hus nur 100 Jahre vorher auf dem Konzil von Konstanz noch ganz anders. Der wurde genauso verurteilt wie Luther, aber dann tatsächlich auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Seit Luther aber gibt es etwas völlig Neues in der deutschen Politik. Etwas ganz besonders Wertvolles. Menschen können Protest erheben. Menschen können Protestanten sein. Der Kaiser hat eine Opposition geduldet, unterschiedliche Meinungen, die nicht mehr sofort zur Todesstrafe führen. Luthers Grundsatz in Worms: Alles muss aus der Heiligen Schrift begründbar sein und jeder Mensch ist in seinem Gewissen einzig und allein der Heiligen Schrift verpflichtet. Und daraus folgt dann, wenn Menschen ihr Gewissen an der Bibel ausrichten sollen, dann müssen sie auch selber direkten Zugang zur Bibel haben, ungefiltert und direkt. Logisch also, dass er die nachfolgenden Wochen auf der Wartburg damit verbrachte, nun die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Direkter Zugang zur Heiligen Schrift, eigenes Urteil bilden, eine Grundmaxime lutherischer Theologie. Dass das nicht immer konfliktfrei verläuft, ist auch klar. Wo Menschen selber in der Bibel lesen, wo Menschen direkt mit Gottes Wort umgehen, wo wir nachdenken und beraten, was das hier und heute für unser Leben bedeutet, da bleiben unterschiedliche Meinungen. Das gehört zum Kern der Dinge. Der Mensch im direkten Kontakt mit seinem Gott. Das gemeinsame Lesen in der Bibel, das Ringen um den richtigen Weg, manchmal Protest und Opposition, manchmal sogar der Bau einer eigenen kleinen Kirche, abseits von den anderen. Aber wenn es gut geht, auch ein gemeinsames Verständnis. Das alles gehört zu den Grundlagen unseres Lebens als lutherische Christen. Und so ringen wir noch heute um die Wahrheit, Tag für Tag, wenn wir in der Bibel lesen, Sonntag für Sonntag in der Predigt. Wir lassen uns leiten von Gottes Wort. Manchmal müssen wir unser Gewissen schärfen lassen, wenn wir erkennen, dass unser Leben anders ist als das, was wir da lesen. Hoffentlich finden wir Trost in Gottes Wort, wenn wir ihn brauchen. Aber wenn uns am Ende nichts mehr einfällt, wenn wir mitten im Tumult unseres Alltags sind, dann sehen wir auf den auferstandenen Christus, der am Ende aller Debatten mit ausgebreiteten Armen vor uns steht. Kommt her, alle, die ihr erschöpft seid, von euren Diskutierereien und Streitereien und von eurem Ringen um die Wahrheit. Kommt her, ich will euch erquicken. Dann, wenn Christus so vor uns steht, dann fällt uns vielleicht auch am Ende nichts anderes mehr ein als das, was der wortgewandte Martin Luther in seiner Rede nicht mehr im Manuskript stehen hatte, sondern ganz zum Schluss nur noch genuschelt hat. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Und der Friede Gottes, der über allem Ringen um die Wahrheit steht, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Amen.